Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, der Jens hat es schon gesagt. Heute geht es um die Gnade. Das Thema ist arg komplex, habe ich in der Vorbereitung gemerkt. Und wenn ich alles betrachten wollte, was in der Bibel zur Gnade drinsteht, dann würde ich einen neuen Rekord in der Predigtlänge aufstellen. Ich weiß aber nicht, ob es heute noch reichen wird. Und deswegen muss ich mich ein bisschen beschränken und ein paar Aspekte rausgreifen. Also es kann alles nicht vollständig sein. Das zweite Problem, das ich gesehen habe, ist, es gibt keinen Text in der Bibel, wo die Gnade in Kurzform so ganz umfassend beschrieben ist, sondern es gibt ganz verschiedene Stellen, wo was über die Gnade drinsteht, und in der Summe gibt es dann ein Bild, und das bedeutet, ich kann heute auch nicht einen Text machen und dann haben wir alles drin, sondern wir müssen an verschiedenen Stellen in der Bibel schauen, was dazu steht. Und ich versuche trotzdem auch die jeweiligen Zusammenhänge genau anzuschauen. Das Erste, was vielleicht wichtig ist, ist, dass wir ein bisschen die Begriffe klären. Gnade ist ein sehr alter Begriff und im deutschen Sprachgebrauch wird dieses Wort auf ganz unterschiedlichen Ebenen gebraucht. Also einmal in dem Verhältnis zwischen Herrschenden und den Untergebenen, da gibt es Gnade. Das heißt, wenn der Herrschende dann Gnade walten lässt, dann ist das ein Wohlwollen oder eine Nachsicht der höher gestellten Person gegenüber einem Untergebenen. Also der König gibt Gnade. Und dann darf man was sagen. In der Rechtsprechung bezeichnet Gnade eine Milde oder das Ausbleiben einer verdienten Strafe, die der Angeklagte eigentlich verdient hätte, aber er muss sie nicht tragen. Umgangssprachlich wird Gnade manchmal verwendet, um Mitleid oder Güte oder Nachsicht oder Zuwendung zu einer anderen Person auszudrücken. Wenn man jemanden gnädig ansieht, dann gibt man vielleicht ihm etwas zu essen oder wie auch immer. Und in der Bibel kommt das Wort Gnade häufig vor. Ich kann jetzt kein Hebräisch, aber ich habe nachgelesen, habe gedacht, Mensch, was steht denn da jeweils? Also im Hebräischen gibt es wohl zwei Worte für Gnade. Hesed oder Hesed, wie sagt man das, Daniel? Ich habe keine Ahnung. Und damit bezeichnet man die Güte, die barmherzige Liebe, Gottes unverdiente Bundestreue, also dass er trotzdem zu den Menschen steht, obwohl sie manchmal aus der Reihe laufen. Und es gibt ein zweites Wort, Hen, für Gunst, Anmut, Wohlwollen, für ein gnädiges Ansehen. Das ist im Alten Testament. Im Neuen Testament haben wir Gnade auf Griechisch. Und da wird das Wort Charis verwendet. Und wir kennen das aus einem anderen Zusammenhang. Die Gnadengaben, Charisma, die Charismen. Also Gnade als Geschenk Gottes an den Menschen, unverdient, und das beim Menschen zu besonderer Freude führt. Und wenn man dann das Griechische übersetzt aufs Lateinische, dann ist man bei dem Wort Gratia. Gratis, geschenkt, kostenlos. Und ich möchte es vorwegsehen, aber nicht umsonst. Da gibt es einen Unterschied. Also wenn wir über die Gnade nachdenken, dann meinen wir ein unverdientes Geschenk, das Gott uns Menschen macht. Und dieses Geschenk entspringt der Liebe, die Gott uns zeigt. Und umfasst auch, und so ist es in unserer Umgangssprache dann auch zementiert, die Befreiung von der Strafe wegen meiner Sünde. Und ich habe jetzt gedacht, worauf beschränke ich mich jetzt? Ich habe drei Teilbereiche unseres Christseins rausgegriffen, in denen Gottes Gnade besonders sichtbar wird. Also das Erste, Errettung ist Gnade. Ich gehe jetzt sozusagen zum Beginn des Glaubenslebens. Gott errettet, und ein paar Verse aus Epheser 2. Wer es nicht mitlesen kann, es ist immer gut, wenn man eine Bibel dabei hat, dann kann man nachlesen. Paulus an die Epheser. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Und jetzt kommt der zentrale Satz: Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Paulus hat ganz viel in seine Sätze reingepackt. Und es ist manchmal schwierig, alles zu verstehen. Ich versuche mal, die wesentlichen Dinge ein bisschen verständlicher zusammenzufassen. Also er geht darauf ein in diesem Abschnitt. Der Grundzustand aller Menschen ist tot. Durch Übertretungen und Sünden. Man könnte auch sagen, das von Gott gedachte Leben mit ihm ist nicht da, da der Mensch grundsätzlich von Gott getrennt ist. Er steht, ob er will oder nicht, so sagt das der Paulus, unter der Herrschaft des Satan. Und das gilt für jeden, das gilt auch für die, die später Christen wurden. Der zweite Aspekt, den er nennt, die Abhilfe kann nur Gott schaffen. Gott macht lebendig, so wie er Jesus Christus nach seinem Tod am Kreuz wieder lebendig machte. Und dabei entsteht ein neues Leben, das einen direkten Bezug zu Gott und seiner Welt im Himmel hat. Das neue Leben führt in den Himmel hinein, zum Himmel und hört mit dem Tod nicht auf. Und Urheber dieses neuen Lebens ist ausschließlich Gott selbst. Man kann sich das in diesem Bild auch so gut vorstellen. Wenn jemand tot ist, dann kann er sich nicht selber lebendig machen. Das funktioniert nicht. Es gibt auch, und das ist das Übertragene, keinen Verdienst des Menschen, der dazu führen könnte. Es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott macht. Und das bezeichnen wir als Gnade. Der dritte Aspekt aus dem Text, Gnade ist die Ursache. Da steht aus Gnade und dann steht da durch den Glauben. Und der Glaube ist die Umsetzung. Beides gehört zusammen. Und wenn wir jetzt genau in den Text reinschauen, dann sehen wir, aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Beides. Gott schenkt beides. Die Rettung und den Glauben. Und beides können wir nicht aus uns heraus leisten. Das können wir nicht mit unserem Lebenswandel verdienen, auch nicht mit irgendwelchen Werken oder irgendwelchen Zertifikaten. Und der vierte Aspekt, Gott ist der Schöpfer der Welt und er ist auch der Schöpfer des neuen Lebens in Gemeinschaft mit ihm. Und der Mensch ist in beiden Fällen ein Geschöpf. Und auch das beinhaltet, dass wir es nicht selber machen können. In den letzten Predigen wurde mir öfter mal angesprochen, wie schwer es uns fällt, das einfach anzunehmen. Da gibt es unser schlechtes Gewissen, unsere Erfahrungen in der Gesellschaft oder unser Verantwortungsbewusstsein und die sagen uns oft, aber du musst doch, vielleicht noch schlimmer, man muss doch, damit ich selber raus. Aber man muss doch irgendwas tun. Du musst doch täglich in der Bibel lesen, um Christ zu sein. Du musst doch die Gebote halten, um Christ zu sein. Du musst doch deine Gedanken ganz auf Gott ausrichten und nicht auf die schöne Frau neben dir oder wer auch immer da sitzt. Du musst doch einen Lebenswandel führen, um Christ zu sein. Du musst, da fällt uns alles Mögliche ein. Der Blickwinkel, den uns die Bibel hier vorgibt, ist anders. Alles, was muss, hat Gott durch Jesus bereits getan. Und er schenkt es dir. Gnade heißt das. Und du darfst befreit vom Getrenntsein zu Gott, also nicht mehr tot, jetzt neu leben. Und das Verhalten, das ich eben angesprochen habe, ist da durchaus anstrebenswert. Das nennt sich dann Heiligung, wenn ich versuche, mein Leben immer mehr in Übereinstimmung mit dem zu leben, was Gott möchte. Ich möchte einen kleinen Schwenk machen in die Historie. Wer dazugehörte zum Volk Gottes, war damals zu Zeiten Israels immer erkennbar, naja, nicht direkt, aber man hat darüber gesprochen, durch die Beschneidung. Also die Beschneidung war das äußere Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Wer beschnitten war, gehörte dazu, wer nicht beschnitten war, nicht. Und in den ersten christlichen Gemeinden wurde dann heiß diskutiert. Brauchen wir das noch oder brauchen wir das nicht mehr? Und verlangen wir es von denjenigen, die Christen werden, oder verlangen wir es nicht? Und da ist in dem Zusammenhang ein interessanter Satz von Paulus gefallen, Galater 5, Verse 4 bis 6. Ihr seid losgetrennt von Christus, wenn ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber erwarten im Geist, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Worauf ich hier eingehen will, ist, wenn wir glauben, es geht um Äußerlichkeiten, um irgendwelche äußeren Zeichen, die man sehen kann und die man mitbringen kann, da sagt der Paulus, ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Die Gnade gilt nicht mehr für euch. Die Gnade war dann ja jetzt doch umsonst. Im Gegenteil dazu erwarten Paulus und die anderen Christen die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und Gnade und Gerechtigkeit ist ja so ein Wortpaar, das zusammengehört. Wir schaffen es nicht, und so haben wir es in den letzten Predigten auch immer wieder gehört, unser Leben so zu führen, dass wir vor Gott damit Gerechtigkeit erwerben können. Und es widerspricht unseren Erfahrungen, dass jemand uns etwas für uns Unerreichbares schenkt. Also als Beispiel, du hast das gesagt mit dem kleinen weißen Kreuzl auf dem Taschenmesser, dann sieht man schon, oh, das hat einen gewissen Wert. Du hast eine Mercedes-Jack heute an, wenn jemand kommen würde und sagen würde, hier hast du die Schlüssel, schenke ich dir. Dann würde man sagen, was will denn der jetzt? Was steckt denn da dahinter? Mit was will er mich denn fangen? Das ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass wir das nicht glauben können. Und trotzdem bleibt es so, es gibt nur zwei Wege, vor Gott gerecht zu werden. Der eine Weg ist, ich gestalte mein ganzes Leben so, dass es Gott gefällt. In Gedanken, Worten, Taten, in meiner Haltung, von Anfang an und ohne eine einzige Ausnahme. Und wer sich selbst kennt, weiß, das kriegen wir nicht hin. Zweite Möglichkeit, das Geschenk Gottes, die Gnade. Dass er mich gerecht spricht und er rettet mich damit aus der Herrschaft der Sünde über mein Leben. Er rettet mich vor seinem Urteil, dass ich aufgrund der Unmöglichkeit von der Variante 1, perfekt zu leben, eigentlich zu erwarten hätte. Daniel, du hast das in einer deiner Predigten gesagt, Gott rettet mich vor sich selbst. Er hat die Bedingungen gestellt und er weiß auch, dass ich es nicht kann. Bei zwei Möglichkeiten, die man zur Wahl hat und von denen eine unmöglich ist, ist schon eigentlich klar. Gell? Die Gnade ist der einzige Weg, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Warum wehren wir uns dann innerlich so oft gegen das Geschenk? Warum wollen wir denn beweisen, dass wir es verdient hätten, dass Gott uns gerettet hat? Wir haben es nicht verdient. Und da brauchen wir auch nichts zu beweisen. Das nimmt die Selbstsicherheit und macht auch demütig. Ich möchte noch eine Stelle aus Jakobus 4 in dem Zusammenhang nennen. Da schreibt der Jakobus, umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich möchte es mal so sagen, Gnade gibt es nur für die Demütigen. Für die, die wissen, dass ihre eigenen Kräfte und ihr eigenes gutes Leben nie ausreichen werden, um Gott zu gefallen. Für die Schwachen, die Unperfekten, die in ihren Möglichkeiten begrenzten, die immer wieder hinfallenden Menschen, für die, die Versager sind wie ich und wahrscheinlich auch du, für die gibt es Gnade. Das ist ein riesiges Geschenk. Das ist der Beginn unseres Glaubenslebens. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit diesem Beginn ist die Vergebung verknüpft und die Vergebung ist konkret mit einer Person verbunden, nämlich Jesus Christus. Und da bin ich im Arbeiten über die Gnade auf diese Stelle aus Johannes 1 gestoßen. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Wir haben es besprochen, das ist das, was wir nicht halten können. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Fülle der Gnade ist bei Jesus. Er hat sie durch seinen Tod am Kreuz bewirkt und ist damit der Ursprung der Gnade. Der Johannes der Täufer hat es in prophetischer Vorausschau erkannt, als er Jesus getroffen hat. Damals gab es das Kreuz noch nicht. Aber aus den Schriften des Alten Testaments ist denen, die sich darin auskannten, auch schon die Gnade bekannt gewesen. Und es war klar, die Gnade kommt durch einen Christus, durch einen, der sein Leben vor Gott perfekt und makellos an unsere Stelle hingibt. Das Gericht Gottes, das mein Leben verdient hätte, trifft ihn und er stirbt am Kreuz. Noch einmal der Paulus, Römer 3. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Wir gehen nochmal zurück ins Alte Testament. Die Opfervorschriften waren im Alten Testament besonders wichtig. Da gab es Opferfeste im jährlichen Rhythmus. Und dann gab es aber auch sogenannte Sühneopfer. Und die waren vorgeschrieben, um dem Einzelnen oder dem ganzen Volk die Schuld zu nehmen, ihn zu entschuldigen, würde man vielleicht heute sagen, oder entsündigen. Und da gab es Bräuche, die ich kurz zusammenfasse, von denen wir heute noch reden, aber kein Mensch weiß, wo es herkommt. Da hat man zum Beispiel die Sünde auf einen Bock gelegt, also auf einen Schafbock, und hat den in die Wüste geschickt. Und beides sind Begriffe, die wir heute noch kennen, den Sündenbock und jemanden in die Wüste schicken. Aber wo es herkommt, da machen wir uns manchmal wenig Gedanken drüber. Das war üblich. Oder man hat versucht, mit einem Schlachtopfer Gott gnädig zu stimmen, damit er die Sünde, die man in seinem Leben entdeckt hat, vielleicht vergibt. Und ich sage das vielleicht, weil die Erfolgsgarantie hatte man dabei nicht. Das sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel bei Kain und Abel. Abels Opfer wurde gnädig angenommen, steht drin, und Kains Opfer nicht. So. Und damit steht man in einer Situation, wo man merkt, auch im Alten Testament, man kann das gar nicht bestimmen. Zweites Problem, diese Opfer mussten immer wieder durchgeführt werden, weil nach dem Opfer ja immer wieder neue Schuld dazu kam. Und damit waren die Leute gut beschäftigt, ich sage es jetzt mal so. Das war also, waren immer wieder Opfer dann entsprechend notwendig. Und an die Stelle dieser Sühneopfer tritt im Neuen Testament einmalig der Tod von Jesus Christus, der selbst keine Schuld und keine Sünde in seinem Leben hatte. Und dadurch wird die Schuld vergeben. Und der Paulus weist an verschiedenen Stellen immer wieder darauf hin, die geschehen ist, und die, die noch geschehen wird. Wie im Alten Testament gilt das für das gesamte Volk Gottes, für die, die Kinder Gottes sind, genauso wie für die Einzelnen, die Kinder Gottes sind. Das ist für mich ist das ein riesiges Geschenk. Ich darf befreit leben, ich darf aufatmen, weil das berechtigte Urteil Gottes über mein Leben bereits vollstreckt ist. Das hat ein anderer getragen. Und diese Gnade, die damit verbunden ist, taucht auch im Alten Testament schon auf. Schon im Psalm 130 beispielsweise, der Verfasser ist nicht genannt, aber der bittet um Vergebung seiner Sünden und sagt, Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist Gnade, im Sinne von Hesed, also Barmherzigkeit, und bei ihm ist Erlösung in Fülle, ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Da hatten man von Jesus noch nichts gewusst. Aber die Menschen, die mit Gott verbunden waren, haben es gemerkt und haben es niedergeschrieben. Schon im Alten Testament war den Menschen, die zu Gottes Volk gehörten, klar, dass das Opfern keine Dauerlösung sein kann. Sondern, dass es eine andere Lösung braucht. Und da wird von einer Person gesprochen. Ja, Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und das hat damals schon Hoffnung gegeben. Und dass das eine Rettung, Erlösung heißt ja Rettung, und dass das nur als Geschenk von Gott herkommen kann, das war den Menschen auch klar. Und dass Vergebung dann etwas mit Herzenshaltung, nicht mit Äußerlichkeiten zu tun hat, das hat der Joel, der Prophet Joel, auch niedergeschrieben. Der hat nämlich gesagt, auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, da steht ein Begriff Chanun im Sinne einer unverdienten Gunst, also ein Geschenk, und barmherzig und langmütig und von großer Gnade. Und da steht dieser Begriff, der die unverbrüchliche Verbundenheit von Gott zu seinem Volk ausdrückt. Und das Übel reut ihn. Umkehr zu Gott als Schlüssel für Gnade und Vergebung. Die Verse beim Propheten Joel richten sich an das Volk Gottes, also an Menschen, die zu Gott gehörten, aber die ganz eigene Wege gesucht haben, die Gott nicht gefallen haben. Und der Joel spricht damit eine Realität an, die ich auch in meinem Leben oft erlebe. Auch wer Christ ist, wer als Kind Gottes lebt, versagt in seinem Leben immer wieder. Er wird immer wieder schuldig vor Gott. In Israel war es damals üblich, durch äußere Zeichen zu zeigen, dass man selbst oder dass das Volk deswegen Vergebung braucht. Da hat man zum Beispiel einen Sack statt einem Kleid getragen oder hat Asche auf sein Haupt gestreut. Man hat die Kleider zerrissen und es waren Dinge in der Öffentlichkeit, dass man gesehen hat, da ist jemand erschrocken über die Schuld in seinem Leben oder die Schuld im Leben des ganzen Volkes. Die Gefahr, dass das zu einem Theater wird, dass man anderen vorspielt oder dass man jemandem was zeigen will, damit ist relativ groß. Zu diesen sichtbaren Zeichen der Reue hatten Fasten, Weinen und Klagen einen besonderen Stellenwert und das oft nicht in der Öffentlichkeit, sondern im privaten Bereich. Ziel war, dass man sich auf Gott konzentriert hat, Schuld und Sünde ausgesprochen hat und um Vergebung gebeten hat. Und diese Aufarbeitung der eigenen Schuld mit Gott war oft mit dem Erschrecken über sich selbst verbunden. Das war dann auch schon mal lautes Weinen und Klagen, weil man erfasst hat, welche Schuld im eigenen Leben einen von Gott trennte. Der Prophet Joel fordert jetzt im Auftrag Gottes das Volk Israel dazu auf, sein Herz neu Gott zuzuwenden. Dazu gehört eine innere Ausrichtung, zum Beispiel mit Fasten, auch gerne mit Weinen und Klagen. Wir würden heute sagen, so richtig herzzerreißend. Aber dazu gehören keine Äußerlichkeiten. Und ich finde es sehr interessant, wie er das so deutlich ausgesprochen hat. Nicht die Kleider zerreißen, damit es jemand sieht. Die Herzen zerreißen, nicht im Sinne von einer OP, sondern echte Trauer und echte Reue geht echt zu Herzen. Das treibt einen um. Und der Joel hofft dann auf diese Gnade, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Er betont das doppelt. Und das ist das, was er von Gott erhofft und erwartet. Gehen wir da wieder zurück ins Neue Testament. Paulus führt es in Epheser 1 beispielsweise so aus. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Daniel, ich bin gespannt, was du nächste Woche predigst. Aber diese Frage, wer ist denn derjenige, der bestimmt, die stellt sich immer wieder. Und hier hat es der Paulus sehr deutlich geschrieben. Er hat uns vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem geliebten Gemeinde des Jesus. In ihm, also Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Mit dieser Rettung durch Jesus kommt die Vergebung, so hat Gott sich das ausgedacht. Und wenn wir das begreifen, wird es zum besonderen Lob seiner Gnade. Die Gnade ist das Zentrale. Die Gnade ist, was es bewirkt. Und diese Begnadigung geschieht durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz. Und ich bin über ein Wort gestolpert in dem letzten Teil dieses Verses. Die Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Wenn wir versuchen, irgendwas zu regeln, dann versuchen wir es in der Regel passend zu machen. Ja? Also wenn wir ein Gefäß haben und da soll jetzt zum Beispiel Schokopudding rein, dann gucken wir, dass der reinpasst, aber nicht überläuft. Das wäre ja verschwendet. Und wie geht Gott mit Gnade um? Er schenkt sie überströmend. Viel mehr, als wir bräuchten. Nicht gerade so ausreichend. Übertragen heißt es Vergebung für alle Sünde, für alle Entfernung von Gott, auch für alle Sünden, für die alten und für die noch nicht geschehenen. Da wird es so ein bisschen deutlich, wir benötigen die Vergebung, wir kriegen es allein nicht auf die Kette. Und wenn wir denken, wir kriegen es allein auf die Kette, dann sind wir auf dem Holzweg. Und das wird so eindrücklich in dem einen Gleichnis geschildert von den zwei Männern, die im Tempel beten, aus Lukas 18. Er sagt aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da, danke dir. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das ist Werbung Ende. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Merken wir, was ist viel kürzer. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der eine, der Pharisäer, vertraut auf seine eigene Gerechtigkeit und seinen vorbildhaften Lebenswandel. Zumindest erwähnt er sein scheinbar perfektes Verhalten. Hat ja auch was zu bieten. Also, er sieht sich nicht als Räuber, nicht als Ungerechter, nicht als Ehebrecher und auch nicht als Verräter, wie der, der mit der Besatzungsmacht, nämlich der Zöllner, mit der Besatzungsmacht gemeinsame Sache macht. Er hat feste Zeiten zum Fasten, sogar zweimal in der Woche, und er gibt 10% seiner Einnahmen für Gottes Sache. Also nach allem, was man von außen sehen kann, wow, ein Vorzeigegläubiger. Er hat keinen Bedarf, um Vergebung zu bitten, weil er in seinen Augen ja alles richtig macht. Und jetzt weiß er auch noch, dass das bei anderen nicht so ist und dass er deswegen besser ist. Verachtet die anderen für ihre Sünde. Immerhin dankt er Gott dafür, dass es bei ihm ganz gut läuft. Das völlige Gegenteil ist der Zöllner. Der hat einen Beruf, von dem jeder vermutet, dass er sich selbst die Taschen füllt und andere über den Tisch zieht. Er ist gesellschaftlich verachtet, weil er mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Aber der Zöllner weiß, dass er nie im Leben vor Gottes Gericht bestehen könnte. Deshalb hält er sich beschämt zurück. Also er steht weiter weg. Er wagt es noch nicht mal, die übliche Gebetshaltung einzunehmen. Da hat man nämlich oft die Hände erhoben und nach oben geguckt. Von Jesus wird das auch ein paar Mal berichtet. Sondern er steht mit gesenktem Kopf da und erkennt seine Unzulänglichkeit im Licht Gottes. Mit dem Schlagen an die eigene Brust zeigt er für sich seine Trauer über seine Sünde. Er zeigt echte Reue und wie sehr er darunter leidet. Das war eine übliche orientalische Geste, das Schlagen an die Brust, dass man über sich selbst verzweifelt war. Vielleicht kann er die viele Schuld, die er auf sich geladen hat, auch gar nicht aufzählen. Oder es ist ihm peinlich, das zu nennen vor Gott. Aber in dem, was er sagt, kommen drei ganz wesentliche Dinge zum Ausdruck. Das eine ist, er sagt, oh Gott. Das ist eine Bezeichnung für den, der über ihm steht. Er erkennt Gott als Herrscher über sein Leben an. Er bezeichnet sich selbst als Mir Sünder. Er weiß, dass er mit seinem Leben und Handeln vor Gott kein Ansehen erwerben kann, dass er weit von Gott weg ist und eine Strafe von Gott verdient hat. Und das Dritte, er sagt, sei mir gnädig. Er vertraut darauf, dass Gott derjenige ist, der ihn rettet und ihm vergibt. Nicht seine eigene Handlung rettet, sondern allein die Gnade Gottes. Auch die Vergebung erbittet er damit von Gott allein. Und jetzt sagt Jesus, der Zöllner ist gerechtfertigt. Er hat sich nicht selbst rechtfertigt. Ja, das war halt so und ich konnte nicht anders und das ist dumm gelaufen. Sondern er hat seine Schuld anerkannt und erkannt. Er war ehrlich erschrocken über sein Handeln und Sein. Und Gott spricht ihn gerecht. Aus Gnade. Und der Pharisäer, so beschreibt uns dieses Gleichnis, hat keine Vergebung erfahren und wird von Gott nicht gerecht gesprochen. Das eigentlich Tragische ist, der ist ganz weit von Gott entfernt und merkt es noch nicht einmal. Vergebung. Nur aus der großen Gnade Gottes möglich. Was für ein Geschenk. Nächster Aspekt, der dritte Aspekt. Das Leben als Christ ist auch Gnade. Also die Frage, die dahinter steckt, ist immer wieder mal, wie antworte ich jetzt auf dieses Geschenk, auf dieses Riesengeschenk, das Gott mir macht, mit meinem Leben? In der Theorie ist das ganz einfach. Wer nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde steht, der lebt heilig. Ich finde es toll, so viele Heilige hier zu sehen. Und wenn ich in mein Leben reinschaue, dann denke ich mir manchmal, oh, das könnte noch, da wäre noch Luft nach oben. Schauen wir zunächst mal, wie Paulus das in Römer 6 ausdrückt. Er beschreibt hier ausführlich, dass Menschen die Rettung durch Jesus Christus erfahren haben, ein neues Leben bekommen haben, das nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde steht. Römer 6, 14 habe ich mal rausgegriffen, der Rest kommt gleich. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist ein Riesenzuspruch. Wir müssen auch nicht mehr sündigen. Das ist ein Riesengeschenk, das Gott uns hier macht. Das Leben steht nicht mehr unter dem Gesetz. Es wird nicht mehr gezählt. Das Gesetz weist darauf hin, was wir alles nicht auf die Reihe kriegen. Und jetzt kommt ein Blickwinkel. Unser Leben steht unter der Gnade. Wir sind gerecht gesprochen, wir sind frei gesprochen, weil Jesus die Schuld unseres Lebens getragen hat. Dieses unverdienbare Geschenk Gottes, nämlich die Gnade, gibt unserem Leben eine völlig andere Basis. Und als Folge fordert Paulus in den Versen davor auf, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht die Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also in der Theorie ist das ganz einfach. Es gibt einen Herrschaftswechsel in meinem Leben, ich muss nicht mehr der Sünde dienen, sondern ich darf Gott dienen. Mit unseren Körperteilen nicht die Ungerechtigkeit fördern, sondern die Gerechtigkeit. Nicht mehr dahin leben, sondern sein ganzes Leben inklusive dem eigenen Körper Gott ganz zur Verfügung stellen. Nicht mehr tot sein, also entfernt von Gott, sondern lebendig, verbunden mit Gott. Also, dass so eine Änderung im Leben überhaupt möglich ist, glaube ich, ist auch Gnade. Dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, und dass Gott diese Veränderung in unserem Leben schenkt. Veränderung in der Zielsetzung meines Lebens, Veränderung in meinem Verhalten, Veränderung in meinen Schwerpunkten. Und das ist eine Folge meiner Errettung, nicht die Voraussetzung. Immer wenn wir denken, ich muss, drehen wir das um. Wenn ich nur genügend, und dann schenkt mir Gott etwas. Und Gott sagt, nee, ich habe es dir geschenkt. Und was das dann in der Folge für einen Anspruch hat, schreibt Paulus in 1. Petrus 1. Ich habe nur einige Verse ausgewählt, der geht in dem ganzen Absatz 13 bis 25 auf das ein. In 13 schreibt er beispielsweise, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt kommt der Lebensanspruch als gehorsame Kinder. Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und in Vers 22 ist nochmal vom Gehorsam die Rede, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, ja, das ist ganz einfach, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Gehorsame Kinder, ja, wenn wir Kinder Gottes sind, also wenn Kinder und Eltern sich lieben, dann ist doch selbstverständlich, dass die Kinder gehorsam sind. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber vom Grundsatz her wollen die Kinder doch den Eltern nicht wehtun. Und so überträgt Petrus das Verhältnis der Kinder Gottes auch, also uns als Kinder Gottes, auf das Verhältnis von uns zu Gott. Und neben diesem guten Verhältnis gibt es auch einen Auftrag von Gott, dass wir unseren Glauben durch unser Verhalten zeigen können. Und letztendlich sind wir, wenn unsere Heimat eigentlich woanders ist, Botschafter Gottes. Hier in dieser Welt. Und das Verhalten der Botschafter wird direkt zurückgeführt auf die Regierung, von der sie kommen. Also es ist nicht egal, wie man lebe. Die Motivation beschreibt Petrus kurz in 2. Petrus 3. Darum, Geliebte, weil ihr dieses, nämlich einen neuen Himmel und eine neue Erde erwartet, ich sage es mal, unser Bürgerrecht ist dort, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Unbefleckt und tadellos. Das ist ein hoher Anspruch. Aber wir wissen, dass die Welt das nicht das Letzte ist und auch keinen ewigen Bestand hat. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel, eine neue Erde erschaffen wird. Und deswegen dürfen wir uns Mühe geben. Und so sagt das der Petrus, möglichst tadellos zu leben. Wir sind Kinder des Heiligen Gottes. Unser Leben darf das auch ausdrücken und das ist die Motivation. Und ich bin sehr froh, dass meine Realität auch in der Bibel abgebildet ist. Manchmal sieht es bei mir nicht so aus. Meine Realität ist oft geprägt vom Kampf, das Richtige zu tun. Manchmal geprägt von Rückschlägen und Versagen. Von Worten, Gedanken und Taten, wo ich mir denke, oh, da wäre jetzt Gott nicht stolz drauf, das bei mir zu sehen. Diese Spannung kennen auch Personen aus der Bibel. Auf der einen Seite redet Paulus im Römerbrief davon, dass Christen versuchen, ihr Leben sündlos zu führen. Wir hatten es eben aus Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Andererseits bedeutet das aber nicht, dass im Leben eines Christen alles gelingt. Leider ist es nicht so, dass wir alles im Griff haben und nichts tun, was mit Gottes Ehre nicht zusammenpasst. Im Gegenteil, wird unser Glaube in der Bibel oft als Kampf bezeichnet. Und ein Kampf bedeutet Mühe und manchmal auch zu verlieren. Wird mit einem Wettkampf verglichen, bei dem es darum geht, ins Ziel zu kommen, zum Beispiel 1. Korinther 9. Da beschreibt das Paulus, wir laufen auf einer Rennbahn, aber nur einer kann das Ziel erreichen. Das soll uns dazu motivieren, uns auf das zu konzentrieren, um was es wirklich geht. Und alles dafür zu geben. Andere Dinge außerhalb des Wettkampfs werden zurückgestellt, damit man in dem Wettkampf gescheit weiterkommt. Gleichzeitig redet Paulus davon in Römer 7, wie Denken und Handeln trotzdem auseinanderfallen. Er schreibt von sich, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich. Unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, das billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Also das Gesetz zeigt uns, was wir tun können, sollen und was nicht. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Leute, das sagt ein Paulus. Ein Vorbild im Glauben. Denn ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Kennt ihr das? Ja, ich hab's verstanden. Ich will das tun. Was Gott sagt, ich will Gott die Ehre geben mit meinem Leben und trotzdem komme ich gelegentlich an die Situation, dass ich sage, ich kann es nicht. Der Paulus sagt, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und merkt er was, da geht jetzt seine Blickrichtung weg von sich hin, wo bekomme ich Hilfe her? Und wenn er fragt, wer wird mich erlösen, dann meint er damit eine Person. Und in diesem Schwenk seines Blickwinkels sagt er dann, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist der Fixpunkt in unserem Leben. So diene ich nun selbst, schreibt er, mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das wäre für mindestens eine weitere Predigt ein Thema, wo man gut nochmal ganz lang darüber nachdenken könnte. Kurz zusammengefasst, obwohl Paulus davon überzeugt ist, dass er Gott gehorchen soll und will, entdeckt er, dass er Dinge tut, die er für falsch hält. Er schafft es nicht allein und sucht eine Erlösung, eine Hilfe, die ihn dort herausholt. Erlösung bedeutet immer eine Situation, in der ich die Situation nicht klären kann. Da brauche ich jemand anderes, der mich da rausholt. Das ist eigentlich Erlösung. Ihr kennt es vielleicht auch Münchhausens Märchen. Ne? Einer versinkt im Sumpf und dann zieht er sich an den eigenen Haaren wieder raus. Das ist eine tolle Idee. Und wir versuchen es so oft, aber es funktioniert nicht. Es muss jemand anderes da sein, der mich rauszieht, sonst versumpfe ich vollends da drin. Und diese Erlösung, diese Hilfe, die findet er in Jesus Christus. Mit anderen Worten, dass Paulus trotz seiner Unzuverlässigkeit und seiner trotzdem immer wieder sichtbaren Sünde Christ sein kann, ist auch ein Geschenk. Ist auch Gnade. Es ist Gnade, die Gott ihm durch Jesus Christus schenkt. Sowohl der Glaube selbst, als auch die dadurch entstehende Veränderung im Leben eines Christen sind Gnade, Geschenke Gottes. Und für die Situationen, in denen wir schuldig werden vor Gott und Menschen, schenkt Gott eine gnädige Vergebung. Das kann mich von Selbstzweifeln, von dauerhaften Schuldgefühlen und von Minderwertigkeit befreien. Es gelingt nicht, weil ich alles auf die Reihe kriege, sondern weil Gott alles auf die Reihe. Und das ist ein Unterschied. Er trägt mich durch. Und dann kommt man manchmal dazu, zu dem, was der Paulus auch gesagt hat. Er berichtet an einer Stelle in 2. Korinther 12, dass er mit einer Sache sehr kämpft. Er hat nicht beschrieben, um was es geht. Aber er hat beschrieben, er hat dreimal gebetet, dass Gott ihm hilft. Und dann hat Gott ihm geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Die Gnade genügt. Und dann hat er gesagt, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohnt. Das ist Realität. Gottes Gnade reicht aus. Für Paulus und für unsere Begrenzungen, die sich auch in Schwachheit und Versagen zeigen. Dass ich in dieser Spannung als Christ leben kann und ewiges Leben trotzdem erhalte, ist allein die Gnade Gottes und nicht mein eigener Verdienst. Paulus hat dann das an einer anderen Stelle so ausgedrückt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Das ist fast wortwörtlich das, was wir vorhin hatten. Wenn jemand versucht, das selber zu regeln, ist er aus der Gnade Gottes herausgefallen. Die Gnade war umsonst. Und jetzt sagt Paulus, nee, sie war nicht umsonst. Die Gnade ist das, was mich durchträgt. Und damit sind wir wieder bei dem Zwiespalt zwischen dem Geschenk der Gnade und der eigenen Leistung. Das, was mich errettet, ist nie und nimmer meine eigene Leistung. Meine Kraft, mein Leben nach Gottes Maßstäben zu gestalten, ist bei weitem viel zu gering. Was mich rettet, ist die Gnade, die Gott mir gewährt, obwohl er mich und meine Begrenzungen, meine Unzulänglichkeiten, mein Versagen und Bemühen genau kennt. Die Gnade ist nicht abhängig von mir und meiner Leistung, sondern allein von Gottes Liebe zu mir. Gott sei Dank. Um die Gnade hat Martin Luther lange gerungen, eigentlich sein halbes Leben. Er hat auch seine Begrenzungen im Licht der Bibel erkannt und seine zentrale Frage, vielleicht auch Überlebensfrage, war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Verbunden mit der Frage, was macht mich vor Gott gerecht? In den Kirchen der damaligen Zeit im Mittelalter wurde viel von Himmel und Hölle, von Gerettetsein und Verdammtsein gepredigt. Und Luther als gebildeter Mönch war in diesen Predigten tief verwurzelt. Die Frage, wo sein Platz dann sein wird, die konnte er aber nicht beantworten. Und je mehr er forscht, desto größer wurde seine Unsicherheit, die zu einer richtigen Angst führte. Seine Anstrengungen, Gott zu gefallen und ein ausschließlich heiliges Leben zu führen, wurden immer stärker. Sie zeigten sich im Fasten, im Beten, im Bibellesen, im Beichten, bis hin zur Selbstverletzung, Selbstgeißelung. Gnadenlos hat er sich angestrengt, könnte man sagen. Keine Gnade mit sich selber. Und er hat trotzdem geahnt, es reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Und irgendwann hat Luther verstanden, so ist es von ihm wörtlich überliefert, im sogenannten Turmerlebnis. Du bist auch kurz darauf eingegangen. Ich hasste diesen Ausdruck Gerechtigkeit Gottes, den ich philosophisch zu verstehen gelehrt worden war, gemäß welcher Gott selbst gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Doch ich klopfte rücksichtslos an jener Stelle im Römerbrief des Paulus an, wo es heißt, Gottes Gerechtigkeit wird ihm nämlich im Evangelium offenbar. Und ich dürstete brennend danach, was Paulus meinte. Bis Gott sich meiner, der ich Tag und Nacht grübelte, erbarmte und ich den Zusammenhang der Wörter beachtete. Im Übrigen ist das was, was ich in unserer Gemeinde sehr genieße. Da müssen wir gucken, was da im Zusammenhang steht. Und genau dadurch ist der Luther auch ist es ihm aufgegangen. Da begann ich, Gottes Gerechtigkeit zu verstehen. Als Gerechtigkeit, mit der uns Gott gerecht macht durch den Glauben. Da kam ich mir vor, als sei ich ganz und gar neu geboren und durch die offenen Tore ins Paradies selbst eingegangen. Und dann später hat Luther diese vier Sola formuliert, darunter auch Sola Gratia, allein die Gnade. Also nicht eigene Anstrengung, nicht Ablassbriefe, nicht Selbstkasteiung, nicht ein Leben ohne Fehler und ohne Schuld, sondern nur Gottes Erbarmen, allein die Gnade. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, wir stehen staunend davor, mit welcher Liebe du dir das alles ausgedacht hast und mit welcher Gnade du uns beschenkst. Ich danke dir von Herzen dafür, dass das, was ich in meinem Leben auf die Reihe bringe, nicht das Entscheidende vor dir ist. Dass deine Gnade größer ist, deine Vergebung für meine und unsere Schuld gilt, uns befreit und uns in der Kindschaft zu dir frei macht und segnet. Und ich erbitte von dir, lieber himmlischer Vater, dass du das in unseren Herzen fest verankerst. Dass du alles getan hast, was wir brauchen, um mit dir in Kontakt zu kommen. Dass du deinen Sohn nicht verschont hast und Jesus Christus alle unsere Schuld getragen hat. Dass du uns befreist und veränderst zu neuem Leben. Und in deiner ganzen Gnade über uns wachst. Dafür herzlichen Dank. Amen.